Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Und herzlich willkommen beim zweiten Teil dieser Folge über den legendären Opel GT und das Thema Design bei Opel. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit am Start seid bei meinem Gespräch mit Friedhelm Engler. Und wir haben noch eine ganze Menge vor heute hier, denn unter anderem sprechen wir über die überraschenden Designähnlichkeiten zwischen dem Opel GT und der Chevrolet Corvette C3, die ja beide auch aus dem gleichen Autokonzern stammten. Wir sprechen über den Mann, der die wunderschönen Linien des Opel GT gezeichnet hat. Er hat schnell nämlich. Der Mann, der später dann übrigens unter anderem auch den Rekord C, den Manta A, den Opel Calibra und auch den ersten Vectra gestaltet hat. Dann geht es hier natürlich auch um Friedhelm Englers eigenen Opel GT, der nämlich bei ihm zu Hause als Projekt in seiner Garage schlummert und leider noch nicht ganz fertig ist. Da erfahren wir heute, woran es gerade hängt und was noch so zu tun ist an dem Wagen. Wir sprechen über die sehr interessante Frage, was einen Opel GT im Design überhaupt zu einem Opel macht, und über die aufsehenerregenden Opel-Studien GT Concept und den GTX Experimental Concept mit seiner sogenannten Visor Front. Werden wir heute mal klären, was sich dahinter verbirgt. Es sind übrigens viele neue Hörer dazu gekommen, was mich sehr freut, hier bei Motorikonen. Und damit das so weitergeht, meine herzliche Bitte an euch, abonniert den Podcast in eurem Podcast-Player, empfehlt Motorikonen euren Freunden weiter und folgt Motorikonen am besten auch auf Instagram oder auf Facebook. Denn da gibt es immer wieder die Bilder zu sehen, die man hier in einem Audio-Podcast so wahnsinnig schlecht herzeigen kann. Und dann würde ich sagen, ich stecke jetzt einfach die Kassette mit dem Intro in den Kassettenrekorder, drücke auf Play und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Die Corvette C3 hat ja in einigen Details durchaus so ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Opel GT, kam aber, glaube ich, deutlich später auf den Markt.
Ja, das ist es ja.
Hat man sich bei General Motors da innerhalb vom Konzern inspirieren lassen? Oder,
das glaube ich nicht. Ich denke.
Oder war das einfach so ein, was so in der Luft lag, so ein Design?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Designchefs in Rüsselsheim zu der Zeit auch immer aus Amerika kamen, die natürlich da vernetzt waren. Die waren regelmäßig auf Businessflügen in die Staaten unterwegs. Erhard Schnell nicht. Also Erhard Schnell hatte den Querkontakt zu den Studios nicht. Also die Reisetätigkeiten damals haben sich dann wirklich aufs kleinere Umfeld beschränkt. Also heutzutage hätte man da ein paar Telcons und wüsste genau, was die lieben Kollegen machen, würde man sich abstimmen. Damals gab es das alles nicht. Es gab da sicher eine Querverbindung über die Chefs, aber eben nicht über die Teams. Also Erhard Schnell hat das mehrfach bestätigt, dass Kenntnis über das Parallelprojekt oder was ein bisschen später lief in Amerika, hatten die nicht. Die haben frei fliegend gearbeitet. Natürlich, im GM-Kontext gab es schon einige Fahrzeuge, die Vorgängerfahrzeuge, Studien, die man dann kannte, die so ein bisschen die Wurzeln gelegt haben. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eine gewisse Familienähnlichkeit gibt. Aber so diese Querverbindung, die Rüsselsheimer haben mal kurz geguckt, was die Amis da gemacht haben, das hat nicht stattgefunden. Hat mir zumindest Erhard Schnell bestätigt. Mhm. Und ich glaube eben schon, als guten Freund darf man da schon vertrauen.
Das heißt, ihr habt da auch tatsächlich dann, also Erhard Schnell war ja der Mann, dem man die Form des GT zuschreibt, ja, der gebaut hat.
Chef Advanced Design zu der Zeit. Also er war
derjenige, ihr habt auch tatsächlich über diesen Prozess gesprochen, ja, als er dieses Auto gebaut hat. Ja?
Natürlich,
oder mehrfach. Nicht gebaut, sondern designt hat.
Mehrfach. Also wir hatten zu der Zeit wirklich guten Kontakt. Das war, als ich zurückkam aus Shanghai, hatte ich ein GT-Restaurationsprojekt mit meinem Sohn zu
kommen. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ja, genau.
Und da gab es natürlich dann einfach aus Interesse dann auch ein bisschen mehr Kontakt mit Erhard und dann hat sich dann eine wirklich schöne Freundschaft dann entwickelt. Zumal ich danach dann auch genau seinen Job in Rüsselsheim hatte. Also Direktor Advanced Design, das war genau sein Job. Und von daher haben wir uns halt immer so ein bisschen ausgetauscht, auch so die Mentalitäten, was dahinter stand. Und mich hat natürlich immer interessiert, Erhard, wie habt ihr das gesehen? Wie habt ihr das damals gemacht? Ich meine, das Stichwort Retro-Design kam mir immer mal wieder hoch und war für uns Jungen bei Opel-Design eigentlich überhaupt nie ein Thema, weil Opel geht eigentlich immer nach vorne. Und genau das hat mir Erhard dann auch bestätigt. Immer wieder hat gesagt, Friedhelm, wir hätten niemals sowas wie Retro-Design gemacht. Und hat mich dann wirklich mal gefragt, sag mal, wenn ich Retro-Design gemacht hätte in meinen jungen Jahren, was hätte ich da nehmen sollen? Irgend so ein Messingauto aus dem Museum oder was?
Ja, stimmt, dann hätte sich eigentlich in den 1920er oder 30er Jahren bedienen
Moonlight
müssen.
Moonlight Roadstone, ne? Sich davon inspirieren lassen. Er hat gesagt, never ever. Also das war überhaupt nie ein Thema. Es ging eigentlich immer nur um Zukunft, um Weiterdenken, um was Neues auszuprobieren. Und es gab ja eine Zeit, da war Opel absolut Avantgarde im Design. Viele Designer, die heute führende Positionen haben, haben bei Opel angefangen. Also da gab es ja ein reges Kommen und Gehen, was zu der Zeit auch ganz, ganz normal war. Und es war eine Kaderschmiede und Erhard war immer mittendrin, gerade in dem Advanced-Bereich. Also es war super spannend.
Hast du aber ihn so als Designer auch mal so ein bisschen beneidet als Mann der frühen Jahre, also was wir gerade schon vorhin gesagt haben, so bestimmte Freiheiten oder fehlende Gesetzesvorgaben oder so angeht, oder den Spirit dieser Zeit, dass er da in einer anderen Zeit das tun konnte, was du dann später getan hattest?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten auch unsere Freiheiten. Die Freiheiten sind immer da, man muss sie nur finden. Und ich glaube, als Designteam, das ist vielleicht auch als Leader für so ein Team ganz wichtig zu vermitteln, Restriktionen sind jetzt nicht unbedingt Restriktionen, die uns zurückhalten, sondern die spornen uns eigentlich eher an. Und wie gerade erwähnt, Leuchtentechnologie. Es beginnt meistens erst mit der Restriktion, dass man sagt, okay, ich kann das, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr tun, weil die Leuchten jetzt einfach mehr oder vielleicht auch weniger Platz brauchen oder irgendwelche Sensoren unterzubringen sind, wo ich es eigentlich überhaupt nicht haben will. Mhm. Aber wenn ich dann verstehe, wie das System funktioniert und wenn ich damit umgehe und wenn ich damit ein Konzept erarbeite, dann auf einmal entstehen Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Und das gilt es dann umzusetzen. Ich glaube, man hat jetzt genauso viel Freiheiten wie Erhard Schnell in seinen jungen Jahren zum Beginn, als er hier das Advanced-Studio, das Design-Studio überhaupt aufbauen konnte. Vor Erhard gab es hier im 5. Stock gab's ein Zeichenbüro oberhalb von den Ingenieuren. Da waren die Designer mit Kitteln und haben dann Autos gemalt, sage ich jetzt mal ganz, ganz frech. Und Erhard und seine Mannschaft, die hatten die Möglichkeit, hier vom Greenfield quasi ganz neu ein Studio aufzubauen, wie eine kleine, nicht Kopie, aber wie eine kleine Variante aus dem großen Tech Center, aus dem Designstudio in Detroit. Und das war eine ganz tolle Chance und das haben die auch genutzt. Und die Möglichkeiten, die sich daraus dann auch ergeben haben. Aber ich glaube, das ist nach wie vor machbar. Wenn ich sehe, was meine Kollegen jetzt gerade wieder auf die IAA gestellt haben, muss ich sagen, Hut ab. Die Freiheiten, die es gibt, die nutzen alle bis zum Extrem. Und Mike Adams ist sicher einer als Designchef, der schon lange Jahre mit Opel, lange mein Chef war, mit Opel schon auf einem Weg, auf einer Mission ist. Der nutzt das bis Anschlag. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir heute weniger Möglichkeiten hätten. Wir haben andere. Wir haben andere Restriktionen. Aber man wird natürlich auch intelligenter, wenn man mit Ingenieuren zusammenarbeitet, die haben das entsprechend auch vermitteln können. Es wird komplexer, natürlich, aber man muss die Spielregeln kennen und dann gibt es wie in jedem Spiel mit Spielregeln gibt es dann auch die Lücken, die man nutzt. Formel 1 ist ja ein ganz tolles Beispiel.
Richtig, ja.
Finde die Lücke im Reglement, genau. Und dann bist du halt ein Hundertstel schneller. Genau. Das ist im Design ähnlich und das nutzt man auch gerne und ist auch ganz clever und ist natürlich auch mal ein Wettkampf und macht es natürlich dann auch sehr kreativ und meistens auch mit Erfolg.
Was meinst du denn, was waren so die besonderen Qualitäten, die so ein Erhard schnell mitbringen musste in seiner Zeit? Was hat den ausgemacht?
Ich glaube, Talent. Das hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber Talent ist sicher eine Geschichte, die unabhängig von der Ausbildung der erste Schritt ist. Und Erhard Schnell war sicher einer der absolut talentiertesten Leute, die ich kenne. Seine Ausbildung war eine Grafikerausbildung und es gab ja weder Autodesign noch Produktdesign zu der Zeit, sondern es gab dann ein verwandtes künstlerisches Studium und daraus hat sich das dann entwickelt. Das heißt, Erhard und seine Kollegen, die damals aktiv waren, die haben sich das quasi selber erarbeitet. Natürlich auch viel gelernt dann von unseren amerikanischen Kollegen, die da schon ein bisschen weiter waren. Aber das dann so langsam aufgebaut haben und aus ihrem Talent einen Beruf gemacht haben und das umgesetzt haben. Heutzutage ist es alles viel einfacher. Es gibt die Hochschule für Gestaltung und gibt es einige wirklich sehr, sehr gute Schulen. Da geht man hin, wird ausgebildet und kann sein Business. Damals gab es das nicht. Und das auf die Beine zu stellen, muss ich schon sagen, Hut ab.
Wie siehst du so seine Rolle? Was waren da so die größte oder wichtigste Leistung, wenn man das irgendwie so beschreiben kann, fürs Opel-Design?
Ja, ich glaube,
oder hat das vielleicht gewechselt auch über die Zeiten, was da sein wichtigster Beitrag dazu war?
Ich kenne seine wirkliche Arbeit nur aus den letzten, ich glaube, waren 8 Monate.
Ja.
Also er ist in dem Jahr in Rente gegangen, als ich kam. Ich habe ihn dann nur noch kurz erlebt in seinem wirklichen Berufsleben. Aber er war natürlich im Kontext mit seinen Kollegen. Also da gab es dann den Herrn Kilmer, der Herb Kilmer, der die großen Fahrzeuge betreut hat. Und da gab es Erhard und dann gab es dann auch Kodama und es gab noch einige mehr, George Gallien. Und jeder hatte so seinen Bereich. Aber Erhard mit seinem Advanced-Bereich war natürlich immer derjenige, der ganz vorne stand, wenn es darum ging, neue Dinge dann zu treiben und neue Dinge dann einmal zu provozieren und eine Diskussion anzustoßen und die Kollegen dann auch mitzunehmen. Und dann durfte er hin und wieder auch mal einen Gegenvorschlag machen, oder hat sich die Freiheit genommen, zu einem Serienauto, das eigentlich nicht sein Projekt war.
Und er hat zum Beispiel den Calibra gemacht, ne?
Ja, den Calibra gemacht. Das war ja auch so ein Projekt, das so aus dem Nichts, aus der Seitengasse auf einmal aufgetaucht ist. Mhm. Aus einer Familienlimousine, dem Vectra, ein Coupé zu machen. Und unter der Vorgabe, das Interieur ist nicht zu verändern. Also man muss mit dem Interieur so arbeiten, also Dashboard und die ganze Architektur, die drunter ist, die man eben nicht mal um 10 cm tiefer legen konnte, sondern das muss da alles da bleiben, was ist. Und natürlich in der Zeit die Aerodynamikforderung. Das war ja das ganz große Thema. Opel und Aerodynamik. Opel war immer ganz, ganz weit vorne in der Aerodynamik, hat immer viel probiert, hat ganz viel im Windkanal getestet. Und der Calibra war damals ja sensationell.
Absolute Sensation, ja.
Ja. Ja. Und natürlich dann auch konsequent umgesetzt. Also kein Aero-Design, das das Design jetzt in irgendeiner Form verwässert hätte oder schlechter gemacht hätte, sondern er hat ganz bewusst mit den Möglichkeiten aus dem Windkanal gearbeitet und hat das Coupé dann auch so getrimmt, dass es so pur und so direkt und klar dann aussah. Und das ist halt auch so ein, für mich persönlich und auch für meine Designkollegen, diese Klarheit im Design. Und ich sage es nicht, weil es was Erhard gemacht hat, sondern bestimmte Produkte, die haben diese Klarheit. Und dafür stand Opel und steht Opel immer mehr. Und wenn wir uns die neuen Fahrzeuge anschauen, die jetzt gerade gelauncht werden, jetzt gerade auf der IAA, der Experimental, der Showcar, diese Klarheit der Flächen und der Linien, diese Reduktion auf das Wesentliche und auf dieses Detox im Interieur einfach wegzulassen, was ich nicht unbedingt brauche, ist jetzt für Opel als Marke nichts Fremdes. Ja, es gab immer wieder tolle Autos, die genau das umgesetzt haben und interessanterweise genau die Ikonen haben genau den Punkt immer wieder getroffen. Mhm. Und das gilt es natürlich dann umzusetzen und zu begreifen, zu verstehen und dann in einer ganz modernen Art und Weise auf den Punkt zu bringen.
Mhm. Dann aber jetzt schon wieder den Bogen geschlagen zum Opel GT, den du ja auch privat besitzt, ne? Und glaube ich gerade mit deinem Sohn restauriert hast oder immer noch restaurierst?
Ich sage es jetzt ja ungern, aber wir restaurieren ja immer noch. Ich traue mich ja gar nicht zu sagen, dass das Ding immer noch nicht fertig ist.
Nein, woran hängt es denn gerade?
Es hängt eigentlich am Chefmechaniker, an mir. Also es ist alles fertig, bis auf die Elektrik, die komplett neu gemacht werden will. Und mit dem Kabel stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber
das heißt, er kriegt einen ganz neuen Kabelbaum?
Ja, das Projekt, wenn man ganz kurz ausholt. Wir kamen zurück aus Shanghai und wir haben ein Projekt zusammengesucht, mein Junior und ich, was wir zusammen machen können. Mhm. Er war damals 15 und war ursprünglich ganz scharf auf den Lotus 7. Ich habe noch einen Lotus 7, den ich mal geschrottet hatte und der auch noch zu restaurieren war und immer noch ist. Aber das ist natürlich kein Projekt für einen Jugendlichen, so eine Rakete auf Rädern, dann mit 17, 18, wenn er fertig ist, wollte er dann natürlich fahren. Und dann, ich glaube, wir stellen den mal zur Seite, wir machen ein eigenes Projekt. Und dann war es natürlich klar, die Auswahl, die war sehr begrenzt. Wenn es was wird, dann wird es ein GT. Haben uns einen GT gesucht, der war schon lackiert, aber noch nicht zusammengebaut, einfach zusammenstecken.
Ah, okay, aber es war schon ein Projekt schon.
Das war die Idee. Also wir suchen uns irgendwas, wo wir nicht schweißen müssen, sondern wo wir direkt einsteigen können, zusammenstecken, fahren. Hört sich einfach an. War leider nicht so. Dann war er da und dann ist uns auf irgendeinem Teilemarkt ein Querstromkopf über den Weg gelaufen. Das ist einer der wenigen Originalen. Damals haben sie, glaube ich, 300 Stück gegossen, die im Motorsport in den Rallye- und Rundstrecken-GTs mit Walter Röll später im C-Kadett und im Ascona einen von diesen Köpfen haben wir aufgetrieben.
Und den habt ihr selber erkannt oder er wurde schon als solcher verkauft?
Ein sehr guter Freund von mir hat gesagt, hey, da liegt ein Querstromkopf, wenn du jemals so ein Ding willst, jetzt oder nie. Gibt nicht viele, jetzt oder nie.
Mhm. Wusste der Verkäufer, was er da liegen hat?
Ja. Aber war okay, haben wir es gekauft. Mhm. Naja, auf jeden Fall aus dem Querstromkopf, da wuchs dann irgendwann der 2-Liter Rennmotor raus und da kam dann das ZF-Getriebe dazu, da kam dann die kurze Achse dazu. Das heißt, unsere Rohkarosse, die fertig lackiert war, bis dann der Käfig eingeschweißt war, bis die Verstärkungsbleche drin waren, bis das alles gemacht war, war von dem Originallack dann nicht mehr so ganz viel übrig. Und dann haben wir den frisch lackierten GT vom Lackierer geschafft und haben den dann zu zweit komplett nochmal überarbeitet. Und
also ja, es wird schon eher was Wilderes.
Ja, es wird ein Rallye-GT, so wie er damals auf den Rallyes fuhr. Allerdings hatten die weniger die Querströmer drin, weil die einfach zu anfällig waren, sondern irgendwas was Dezenteres. Aber so wie man sich damals ein GT gewünscht hätte, so soll er werden. Mhm. Und das haben wir dann zu zweit war viel Arbeit, haben wir dann soweit aufgebaut und ist jetzt leider noch nicht ganz fertig geworden. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und wartet in der Pipeline.
Ist es nicht trotzdem spannend, als Designer dann auch so handwerklich an so einer Ikone zu arbeiten, wo man sogar den Designer noch persönlich kennengelernt hat? Macht das nicht nochmal eine neue Dimension auf, wenn man an so einem Auto arbeitet?
Total. Ich meine, Matthias kannte Erhard. Matthias, mein Sohn, kannte er hat ja auch sehr gut und da hat ja eine ganz tolle Beziehung dann entwickelt. Also wir haben dann oft mit ihm gesprochen und er hat aus der Zeit erzählt und auch von dem Auto. Und es wird kein breites Auto, also er bleibt genauso, wie er ihn gestaltet hat. Also da geht man als Designer natürlich dann nicht ran und verunstaltet irgendwas, sondern man hält ihn genauso in dem Kontext, wie er sein sollte. Also heute wird man sagen, Restomod. Ein paar Sachen sind heftig modifiziert, man wird es aber nicht sehen. Immer mit dem Gedanken, wie hätte Erhard und seine Mannschaft das gemacht, wenn sie das damals, wenn sie das Projekt gehabt hätten. Das war so der Gedanke, genau der Gedanke. Und alles, was damals möglich war, haben wir gemacht. Alles, was es nicht gab, gibt es bei uns im Auto auch nicht. Also kein Kohlefaser oder irgendwas Spezielles, sondern das, was damals möglich gewesen wäre. Ich habe noch ein paar mehr Kontakt, auch ein guter Freund, der war damals bei Steinmetz, bei den GTs tätig, Werkstattleiter und der hat uns die Achsen gemacht und kennt sich mit der Materie richtig gut aus. Und wenn man mit den Senioren so spricht, was damals gemacht worden ist und wie es gemacht worden ist. Mit dem Vorschlag haben wir das Blechmittel beigedrückt, damit die Räder passen. Genau so haben wir es gemacht. Also wird keine Schönheit und nicht poliert sein, sondern es wird handwerklich so sein wie in den 70ern. Genau so. Die Schweißnähte, man sieht es ihnen an. Wir ganz bewusst haben gesagt, wir wollen keine super perfekten Schweißnähte, sondern so wie damals geschweißt. So werden die Bleche jetzt nochmal nachgeschweißt. Okay. Dass es genauso aussieht, in der Qualität, wie es damals eben Standard war. Und das ist schon sehr spannend.
Das beantwortet auch meine Frage, ob es da so Dinge am Opel GT gibt, die du vielleicht aus heutiger Sicht anders lösen würdest. Aber das ist eigentlich dann schon die Antwort da drauf. Ne? Die packt ihr dann da schon an eigentlich. Ne?
Ja, ja, schon. Also von der Performance denke ich mal, das wird ganz, ganz anständig. Natürlich so, dass man H-Kennzeichen haben kann. Also alles legal, also nichts Illegales. Ich habe dann auch schöne Gutachten noch auftun können, die man dann auch braucht, um das entsprechend eintragen zu lassen. Da geht ja eine ganze Menge, aber alles legal, aber eben so, wie man es sich damals gewünscht hätte. Mhm. Das ist so das große Ziel.
Was ist denn deine Prognose? Bis wann seid ihr fertig, wenn das mit dem Kabelbaum oder den Sommer. Kabeln gelöst
ist? Also sage ich aber schon seit Jahren. Ja. Also immer im Sommer. Also das kann dann nächster Sommer sein, übernächster Sommer. Also das Projekt läuft mir nicht davon und ja, das passt schon.
Farbe?
Ziegelrot. Mhm. Ziegelrot, aber jetzt eben auch nicht original Ziegelrot, sondern so ein bisschen wie das ganze Auto, so ein bisschen am Kontrast hochgedreht. Mhm. Also wir haben dann beim Lackierer festgestellt, dass eben original Ziegelrot relativ viel Weiß und Schwarz vermischt ist. Also Ziegelrot ist ein relativ pastelliges Orange und wir haben dann einfach mal das Weiß und das Schwarz weggelassen und geguckt, was dann passiert. Das ist schon spektakulär. Also es ist orange, wie in den 70ern, also dieses Signal-Orange, aber eben basierend auf der Originalrezeptur Ziegelrot, nur eben, wie man so schön auf Photoshop, Saturation mal richtig hochgedreht. Und das ist schon der Knaller. Mhm. Und matt schwarz. Schwarze Räder, was man so braucht, schwarze Haube logischerweise. Geht ja nicht ohne.
Ja. PS, 2 Liter Querstromkopf, voraussichtlich.
Och, ja, nicht voraussichtlich. Also ich weiß es ziemlich genau. Ich habe einen Prüfstandsbericht von dem Motor. Also Drehzahl fest bis 9,5. Puh. Ja, ist anständig. Haben wir beim Profi machen lassen. Also das Gerät hätte ich mir dann selber nie und nimmer zugetraut. Also gut Drehmoment, gut Leistung.
Wo landet man da ungefähr?
Oh, stramm 200 plus. Mhm. Aber richtig stramm.
Wahnsinn.
Naja, also, da ist nach oben Spielraum. Mhm. Macht man dann über die Nockenwelle. Gibt so 2-3 Nockenwellen, die tauscht man aus und dann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber super gemacht und gibt wirklich Profis, die genau den Motor richtig gut können. Dauerhaltbar. Also, die sieht man auf den ganzen Rallyes. Also die Querströmer kommen alle aus dem gleichen Haus. Und ich glaube, da muss man keinen Versuch starten mit selber irgendwas zusammenfrickeln. Ist einfach auch zu teuer, selber einen Versuch zu starten und dann nach ein paar hundert Kilometer dann schon die ersten Teile dann wieder in der Ölwanne liegen zu haben. Das macht keinen Sinn. Mhm. Alles andere, da bauen wir schon selber, was wir eben können und was geht. Aber Antriebstechnik muss schon stehen. So ein Auto muss ja auch fahren. Wir wollen den ja nicht nur in die Garage stellen, sondern fahren. Ich meine, mein Daily Driver, der Commodore A, der muss schon was aushalten. Also der kriegt schon ab und zu mal die
Das ist Spur. Auch noch ein wichtiges Thema. Das ist wirklich das Auto, was du im Alltag bewegst. Commodore A.
Ja, das ist also, wenn er läuft, dann nehme ich ihn. Also ab und zu mal gibt es mal ein paar Teile, die nicht so ganz gut halten. Also Hinterachse ist so ein Thema, aber wenn du gut Leistungen auf dem Auto hast.
Ja, ich hatte ja vorhin jetzt schon das Vergnügen, da kurz drin zu sitzen und mitfahren zu dürfen.
Ja, die Kombination macht es halt auch. Wenn du einen großen Motor, ich habe einen 3 Liter, hast einen großen Motor, hast eine 75% Sperre drin und fährst Semislicks, dann weißt du, deine Hinterachse leidet. Und wenn du dann ab und zu mal noch einen Kreisel findest, der groß genug ist und Platz genug ist und es ist vielleicht ein bisschen feucht, bei den Semislicks muss wirklich feucht sein, sonst kriegst du den nicht quer, weil du dir so viel Grip aufbauen. Aber dann ist schon Spannung an der Hinterachse und haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass die Hinterachse dann aufgegeben hat. Also, da muss man sich dann was bauen, was dann dauerhaltbar ist. Aber ja, in einem guten Jahr fährt man schon mal 20.000 Kilometer mit so einem Gerät und ist ja ein Opel, der kann das. Also muss ich jetzt wirklich einfach mal so sagen. Also das mit so einem Auto fährt man halt auch mal schmerzfrei von München bis Frankfurt in 4 Stunden. Also das geht schon. Mhm. Das ist dann kein Oldtimer, mit dem man dann mit 80 über die Landstraße tuckert, sondern wenn es halt mal sein muss, dann geht er mal richtig, richtig gut. Und zeitgleich kann man natürlich auch schön den Rhein entlang oder die Mosel entlang cruisen, ohne Probleme im größten Gang und fährt mit 50, 60 ganz tiefenentspannt. Also das ist für einen Oldtimer schon sensationell. Also. Und Commodore fahren ist gut für die Seele, also muss man auch dazu sagen. Also das ist einfach entscheidend.
Also man merkt, du lebst es so richtig. Jetzt nochmal zurück zu deinem eigentlichen Job als Designer, weil das ist natürlich schon interessant jetzt. Du setzt dich da so privat auch mit diesen Klassikern auseinander. Mhm. Was macht denn ein Opel zu einem Opel? Ich meine, jede Marke hat ja so vielleicht so die, ich sage jetzt mal, das, was jeder kennt, ist der Hofmeisterknick bei BMW. Jede Marke hat so das, was die Marke zu dem macht, was sie ist. Was ist das denn bei Opel aus deiner Sicht?
Ich glaube, es gibt kein Detail, das jedes Opel-Fahrzeug trägt oder hat. Der Hofmeisterknick ist auch nicht in jedem Fahrzeug. Es begann und man hat sowas weitergetragen. Aber es gibt sicher Elemente, die sich durchziehen, die immer wieder auftauchen, die eine Marke auch mitprägen. Also bei uns, nur um ein Beispiel zu nennen, und das ist sicher nicht das Hauptbeispiel, aber die Bügelfalte. Die Opel-Bügelfalte in der Motorhaube, die in den 60ern, 70ern zum ersten Mal so wirklich durchschlagend aufgetreten ist, die wurde dann in den 80ern wieder softer. Es gab dann mal ein paar Jahre, da hat man aus aerodynamischen Gründen geglaubt, man müsste es komplett glätten. Also dann ist die für ein paar Jahre mal ein bisschen verschwunden, kam dann wieder. In meiner Karriere haben wir das eigentlich fast bei jedem Fahrzeug, bis auf den Corsa. Corsa hat das nie, da hat eine ganz andere Formensprache.
Hätte aber auch nicht gepasst, ne?
Hätte auch nicht gepasst. Ja. Also das war ja, man muss auch sagen, also es gab dann immer wieder diese Einströmungen, die sich komplett...
Also beim ersten Corsa vielleicht sogar
schon noch? Der erste Corsa hatte die schon, ja natürlich, aber Corsa B hatte die dann nicht mehr. Da gab es eine Zeit, da war es eben weniger, aber die Bügelfalte hat sich dann durchgezogen mit der Pfeilung des Fahrzeugs, also eben vorne nicht flach zu sein, sondern eine gewisse Pfeilung zu haben und hat sich weiter verstärkt beim GT-Konzept. Haben wir diese Pfeilung ganz extrem auch anmodelliert. Und diese Pfeilung war dann auch mit dem Thema, dass das aktuelle und die aktuelle Front dann mitgeprägt hat. Ja. Opel Visor Front, das entstand quasi nach oder während des GT Concept Designs, als wir den dann umgesetzt haben als kleinen SUV, also das gleiche Designthema. Also sehr weich modellierte Flanken, präzise, klare Linien, wenig Details. Und dann auf einmal war für uns klar, dieser Knick in der Plan View, wie man sagt, also in der Draufsicht, die dann in dieser sehr stark ausmodellierten Bügelfalte dann mündete, das war das große Thema. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei der Definition Gesicht von einem Fahrzeug. Mhm. Und auch da gab es über die Historie der Fahrzeuge bei Opel eine ganz große Bandbreite. Es gab dann erst gab es die Zeit in den 60ern und 70ern, da ging die Front von links nach rechts, das komplette Fahrzeug. Die Fahrzeuge sahen irrer breit aus, waren aber nur 1,70 Meter oder 1,68 Meter. Mhm. Auch ein GT sieht super breit aus, der ist 1,58 Meter an der Tür. Also, und vielleicht 1,60 Meter, 1,61 Meter. An den Radlippen, also das ist ein super schmales Fahrzeug und trotzdem sahen sie breit aus, weil die Front von Kotflügel zu Kotflügel, also mit den Leuchten integriert, die komplette Front mit
aber Commodore zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel dafür, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also ich meine, da ist super scharfe Kanten im Außenbereich und dann die komplette Breite ist die Front. Mhm. Und danach gab es natürlich die Zeit mit den eingesetzten Grills, also hat die Konkurrenz dann entsprechend auch so gemacht. Also das war einfach die Zeit, an der man dann die eingesetzten Grills hatte, die leuchten separat stehend. Macht natürlich eine sehr markante Front, aber die Leuchten sind unabhängig davon. Und beim GT-Konzept hatten wir noch leicht freigestellte Leuchten, also und die hatten noch so eine leichte Abtrennung und dann bei der nächsten Überarbeitung GTX-Konzept, eben der kleine SUV, da kam dann die Visor Front. Und das war dann auch klar. Und das hatte auch so die Wurzeln eben...
Visor Front musst du vielleicht kurz nochmal erklären.
Ja, die Visor Front ist dieses Shield-Design im vorderen Bereich. Leuchten und Grill in ein Element, in ein dunkles Element integriert. Mhm. Quasi wie eine Sonnenbrille, also oder wie ein Visier beim Motorradhelm oder... Bei einem Ritterhelm, einfach so ein breiter Schlitz auf die volle Breite. und leicht nach vorne gekippt, senkrecht angestellt.
Eigentlich auch wieder so ein bisschen wie beim Commodore, der ist es ja auch so leicht nach vorne gekippt.
Genau, ja. Genau, einfach diese negativ angestellt, also optisch tatsächlich ist er schon ein bisschen nach hinten.
Beim Showcar so war es noch negativ, so,
aber,
ne?
Aber optisch nach vorne nochmal nachgeschärft. Das ist schon so ein Opel-Gefühl, das sich über lange Jahre dann entwickelt hat. Natürlich hat man es nicht bei jedem Auto umsetzen können, auch nicht so empfunden, dass man das haben müsste.
Das hat sich auch teilweise geändert. Ne? Der Manta A zum Beispiel, der hatte das. Der Manta B war eigentlich genau in die gegenteilige Richtung gekippt. Ne?
Genau, wobei der Manta A natürlich eine Design-Ikone ist, die für uns auch ganz wichtig war, gerade bei der Entwicklung vom Mokka und von der Weiserfront Da war der Manta mit seiner ganz klaren Front, die zwei Doppelscheinwerfer integriert in diese schwarze Fläche, in diesen schwarzen Grill, war schon ein markantes Element, das wir dann aufgegriffen haben. Einfach gefühlt aufgegriffen, nicht tatsächlich. Wenn man sie nebeneinander stellt, sieht man 1:1 nicht die direkte Verbindung, aber man spürt es, man fühlt es. Und interessanterweise, viel Feedback kam zu diesem Gefühl. Das fühlt sich an wie ein Opel, das sieht aus wie ein Opel. Warum? Ich kann es nicht sagen, aber es fühlt sich an wie ein Opel. Und das ist natürlich toll umgesetzt, wenn man das erreichen kann als Designer. Dass man nicht Copy-Paste Retro macht, sondern dass man ein Grundgefühl umsetzt. Und finde ich sehr, sehr, sehr
spannend. Aber erklär das mal, wie funktioniert das? Wie macht man das?
Ja, das wäre
gut. Oder ist es ein Geheimnis?
Nein, das ist überhaupt kein Geheimnis. Wäre gut, wenn ich das jetzt so beschreiben könnte, wenn es auch ein Patentrezept gäbe.
Oder probiert man so lange rum, bis man selber sagt, ja stimmt, jetzt sieht es aus wie ein Opel.
Nein, ich glaube, wenn man
für eine Marke arbeitet. Ihr habt ja schon gezielt darauf hingearbeitet.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube, wenn man für eine Marke arbeitet, ob das Opel ist oder ein Konkurrenzprodukt, man muss ganz genau verstehen, was die Marke ausmacht. Und man muss auch ganz genau verstehen, wo die Marke herkommt und wo sie vielleicht auch hin möchte. Mhm. Also man muss zumindest eine Vision haben, wo die Marke hin möchte. Im Falle von Opel oder für unser Designteam war es wichtig, auch für uns eine genaue Definition zu haben. Auch für die jungen Designer, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, die das Gefühl nicht haben. Oder auch die Älteren, die das Gefühl auch nicht haben. Also nicht jeder kann das greifen. Und als Designer muss ich natürlich auch meinem Management, also nicht meinem Direktmanagement, sondern ich muss vielleicht auch dem Vorstand erklären, warum dieses Design genau das Richtige ist. Ich meine, da wird ja sehr viel Investment getätigt und ich muss das schon verbalisieren können und rüberbringen können, warum wir genau das vorschlagen. Und da waren wir ganz schnell bei dem Punkt mit der Bügelfalte, die ein sehr vertikales Element ist. Die Bügelfalte, wenn ich vor dem Fahrzeug stehe, mittig, vertikal, trifft den Blitz, also unser Emblem. Dann dazu jetzt über die letzten 10, 12, 15 Jahre entwickelt diese horizontale Auslegung der Frontleuchten mit dem Winglet außen, also quasi diese Abklappung außen, also eine sehr horizontale Lichteinheit.
Also ich glaube, ich kennt jeder vom Mokka zum Beispiel, ne? Da ist es, glaube ich, so.
Bei Mokka ist es ganz, ganz klar. Ja. Und da haben wir es zum allerersten Mal auch umgesetzt. Und das ergibt dann relativ schnell auch von der Optik dieses Gefühl eines Kompass, also diese Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung. Und im Zentrum steht die Marke. Also horizontal, vertikal, ganz klar gegliedert. Und dieser Kompass ist natürlich ein schönes Synonym für diese Vorstellung. Ich muss genau wissen, wo ich hin möchte. Ich muss wissen, wo ich herkomme. Wenn ich einen Kompass benutze, muss ich wissen, wo ich herkomme, damit ich weiß, wo meine Vision hingeht. Und dieses Kompass-Thema haben wir damals in dieser Entwicklung so umgesetzt. Und es wird immer mehr und stärker das große Thema für unsere zukünftigen Designvisionen. Und der Showcar auf der IAA zeigt es ganz eindeutig, der Experimental. Also nicht nur eine Bügelfalte als Falz im Blech oder im Shape, im Body, sondern als Lichtelement vertikal in der Motorhaube und auch vertikal unterhalb der Kühlungsöffnung und horizontal ganz klar gegliedert durch die Leuchten. Das haben wir jetzt im Heckbereich beispielsweise auch schon beim aktuellen Astra.
Das wollte ich gerade sagen, wir reden immer über die Front, ne? Wir müssen auch mal auf den Popo vom Auto gucken.
Das Heck nimmt genau das gleiche Thema auf. Auch die Lampengrafik mit den Winglets logischerweise. Und dann die Vertikale und beim Astra, beim Serienprodukt, das Stopplicht, die hochgesetzte Bremsleuchte, die ist nicht horizontal, sondern vertikal ausgelegt. Und im unteren Bereich, das ist ein kleines technisches Detail, das auch vertikal liegt. Also wenn man genau hinschaut, sieht man diese Kreuzfunktion, also diesen Kompass nochmal visualisiert am Fahrzeug und nimmt das Thema von der Front eindeutig auf. Auch da, ein Thema Front und Heck, das zusammengehört und nicht von zwei unterschiedlichen Designteams gestaltet wurde oder so entschieden wurde, sondern es gibt ein Grundkonzept, pure and bold, klar und reduziert auf den Punkt gebracht, die neue Formsprache. Mhm. Einfache Flächen, gute Proportionen und dann ein paar ganz markant gesetzte, knackige, scharfe Linien. Das ist ein sehr gutes Rezept, um Spannung aufzubauen und ein klares Produkt, das wiedererkennbar ist, auch zu gestalten. Und ja, da sind wir dann ganz schnell wieder bei den Design-Ikonen. Die haben das alle. Die richtig guten Autos haben genau das. Das kann man genau so beschreiben. Klar, markant, präzise, ohne Schnickschnack und ohne einem Designtrend zu huldigen, einfach klar durchgezogen.
Da hast du mit deinem Team ja auch so ein bisschen Vorarbeit geleistet, wenn man so ein bisschen zurückguckt, ein paar Jahre, mit der Studie GGT Konzept zum Beispiel. Die haben wir gerade vorhin unten angeguckt. Auch finde ich unheimlich spannend, wenn man da so davor steht, hat man das Gefühl, da begann das schon, was jetzt quasi auf der IAA in der nächsten Stufe steht, da habt ihr da schon so ein bisschen die Grundsteine dafür gelegt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen sowas sagen? Weil es ist, ich fand es sehr interessant, vor dem Auto zu stehen und zu sehen, wie viel Präsenz das eigentlich hat.
Wenn man, ist ja ein winzig kleines
es ist ein winziges Fahrzeug. Ja. Auf den Fotos denkt man immer, es ist mindestens einen Meter länger.
Ja.
Und trotzdem funktioniert es wahnsinnig gut. Und man kann sich, glaube ich, sogar als 1,95 Mann noch da reinsetzen.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ein Fahrzeug, das ist, glaube ich, 2,81 Meter oder so in der Größenordnung. Unser Designchef Mike Adams, 1,95 Meter, großer Mann, der muss natürlich auf einer Motorshow in dem Fahrzeug sitzen können. Mhm. Und zu der Zeit Katie Neumann, auch nicht gerade ein kleiner Mensch, also ähnliche Körpergröße, auch er musste im Fahrzeug sitzen können. Und auch in dem originalen Opel GT konnte man als großer Mensch sehr gut drin sitzen. Man musste natürlich reinkommen.
Man musste erstmal reinkommen.
Man musste den Sitz nach hinten schieben, einsteigen, dann passt das ja. Wenn man den Sitz nicht verschiebt, wird es schwierig.
Ja.
Aber das war schon immer eine Prämisse. Also die Funktionalität sollte da nicht unbedingt leiden. Und beim Opel GT ging es wirklich darum, eine Vision für die Zukunft zu
beim
kreieren, das Lebensgefühl aus den 70ern zu transportieren. Mhm. Es ging nicht so sehr um den GT oder um das Coupé, es ging nie darum, ein Serienauto zu machen, es ging nie darum, genau das jetzt nochmal zu replizieren oder irgendeinen Retro-Trend aufzugreifen, nichts davon. Es war ein super Aufhänger, um die neue Formensprache nochmal zu definieren. Natürlich an einer Proportion, die perfekt ist. Und es gibt, glaube ich, keine bessere Möglichkeit, als so ein kleines oder großes Coupé zu machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, als Designer oder als Advanced Designer noch ein Coupé und noch ein Coupé und noch ein Coupé. Irgendwann wird es dann auch ein bisschen langweilig. Also es muss dann schon von der Challenge ein bisschen mehr werden. Und beim GT Concept war es natürlich schon, darf man so eine Ikone anpacken? Darf man die nochmal machen?
Darf man es GT nennen?
Darf man es GT nennen? Am Anfang war es auch nicht von der Namensgebung. Auch kein GT. Wir haben uns ganz bewusst davon von wirklich ferngehalten. Ist natürlich nicht jeder Oldtimer Spezialist oder Oldtimer fasziniert, sondern es gibt ja durchaus auch ganz, ganz andere Strömungen.
Darf so ein Auto rote Vorderreifen haben?
Ja, wo kommen die roten Vorderreifen
her? Ja, das musst du mal erklären,
ja,
glaube ich.
Ach, die roten Vorderreifen, also das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. 1928 hatte Opel die Motoclub, ein Motorrad im Programm. Damals sensationell aus Pressstahlblechen zusammengesetzt, gefertigt, kadmiert, also galvanisiert und nicht lackiert. Man muss dazu sagen, 1928 waren alle Motorräder schwarz und alle Motorräder hatten einen Rohrrahmen. Und da war dann ein Motor reingeschraubt und die sahen sehr ähnlich aus. Also die Motorradfahrer werden mich jetzt steinigen, aber die Unterschiede waren jetzt nicht immens. Und die Fertigungszeit für so ein Originalmotorrad damals waren im Werk sicher 15, 16, 18 Stunden. Das war sehr, sehr händische Arbeit. So, jetzt kommt so ein Hersteller und stellt Motorrad vor mit Pressblechen, wie im Automobilbau, das ich in 4, 5 Stunden komplett montieren kann. Mhm. Und das eben nicht schwarz lackiert ist, noch lackiert werden musste, sondern einfach galvanisiert wurde, wie Bleche im Automobilbereich auch. Also man braucht keinen Lack, sondern das Fahrzeug hat schon seine Farbe. Und dann gibt es noch Gummiteile, die eben nicht in Standardschwarz sind, sondern in Knallrot. So, jetzt stellen wir sich mal so einen Überflieger 1928 vor, in Silber, mit roten Rädern, roten Gummirädern, roten Griffen, roter Sitz und vom Design jetzt auch nicht gerade unbedingt traditionell gestaltet, sondern sehr futuristisch, der totale Überflieger.
Total irre für die damalige Zeit.
Ne? Ja, völlig abgefahren. Ja, ja. Und wissend, dass wir sowas in unserer Historie haben, war natürlich das Spiel mit den roten Rädern dann nicht so weit hergeholt. Einfach diese Querverbindung zu schaffen zu der Motorclub, die damals höchst innovativ war und einfach bestimmte Dinge in Frage gestellt hat oder anders gemacht hat und über Funktionalität und über Produktionsfertigungsmethoden eine Innovation getrieben hat und ein Design getrieben hat. Das war natürlich klar, dass, wenn es da eine Chance gibt, das mit zu integrieren und im Falle des Opel GT Concepts diese extreme Skulptur nochmals weiter zu untergliedern. Also diesen silbernen Grundkörper im unteren Bereich, der dann von oben quasi gedeckelt wird durch die schwarze Motorhaube. Schwarze Motorhaube, auch hier ein klassisches Opel-Thema, die Rallye Asconas und Mantas. Schwarze Motorhaube ist gefühlt auch so ein Opel-Thema. Diesen GT-Konzept von oben dann mit der schwarzen Haube und der Vollverglasung zu deckeln und dazwischen als Element diese Signaturlinie laufen zu lassen in Rot, die quasi aus den roten Rädern herausgeschleudert wird. Also diese drei Themen zusammen ist natürlich ein super starkes Thema. Mhm. Also auf einer Briefmarke, ein GT-Konzept auf einer Briefmarke hat es leider nie gegeben, aber auf einer Briefmarke wäre es sofort erkennbar in diesem kleinen Format. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, wenn ich ein Design eines Fahrzeuges klar mit wenigen Strichen oder mit wenigen Elementen definieren kann, dass es wiedererkennbar ist, dass jeder sagt, ah ja, habe ich schon mal gesehen, kenne ich, hat den und den Namen, das ist natürlich schon sensationell. Und wenn uns das ein bisschen gelungen ist, sind wir stolz drauf.
Ihr hattet auch so ein irres Konzept, im Konzept sozusagen, die Seiten, also die beiden Türen, die quasi fast die ganze Seite des Fahrzeugs ausmachen und dann auch noch gar nicht mehr zwischen Türkörper und Glasfläche unterscheiden, sondern das als ein Teil gestalten. Musst du mal selber erklären, wie ihr das gelöst habt.
Ja, der erste Ansatz ist natürlich, wenn ich eine Skulptur gestalten möchte, Skulptur auf Rädern, also diesen Grundkörper des Fahrzeugs, den möchte ich natürlich nicht mit Fugen zerschneiden und zerstückeln und hier noch eine Fuge und dort noch einen Türgriff, sondern ich will das so klar, so einfach wie möglich machen.
Ja, und auf den ersten Blick sieht es wirklich aus, als hätte das Auto keine Seitenfenster. Ne?
Ja, es hat. Ja. Es ist genau der Gedanke, wie kann ich von außen das Fahrzeug als Einheit wirken lassen, also diese Tür als ein Element wirken lassen, ohne jetzt einen Schachtleister zu haben, ohne den Bruch zwischen Lack und Glas zu haben. Auch wenn ich farblich das jetzt angleichen würde, das würde man immer sehen, das ist ein Fenster und eine Tür. In unserem Fall haben wir versucht, diesen Lack fließend in diese Öffnung, die von innen, also man hat eine sehr, sehr gute Sicht von innen nach außen, von außen nach innen war es geblockt. Das funktioniert mit so einer Dot-Matrix, ähnlich wie bei einem Stadtbus, der außen Werbung trägt und von innen kann man sehr gut.
Also lauter kleine Pünktchen eigentlich drauf.
Kleine Pünktchen, genau, kleine Pünktchen, die den Lack, die Farbe des Lackes entsprechend über die Scheibe dann weiter nach oben tragen. Mhm. Hat natürlich im Bau eines Showcars dann durchaus das eine oder andere Problemchen, können wir aber gleich drauf kommen. Macht das Leben für einen Modellbau jetzt nicht gerade einfach, aber wir Designer wollten eine ganz klare Seitenflanke haben und natürlich auch keine Türfuge und schon gar keine vordere Türfuge, die dann an der A-Säule nochmal nach unten schneidet. Und da haben wir mit unseren Ingenieuren im Team eine ganz, ganz gute Lösung gefunden. Da gibt es einen Scharnierpunkt, der sitzt ungefähr da, wo die normale Tür ist, aber eben keine Fuge, sondern der ganze Kotflügel vorne hinterm Vorderrad dreht ein, also in die Freifläche, die das Rad ja braucht zum Einlenken, da ist ja Platz. Da konnten wir eindrehen und von der Antriebseinheit, da saß ein Dreizylinder-Turbo, also da war genug Platz. Ja, das war hinter der Vorderachse montiert, längs, also da war gut Platz. Dreht die ganze Tür hinter dem Vorderrad ein, was einen schönen Effekt hat. Der Kotflügel oben wird dann definiert über die schwarze Motorhaube und drunter ist Platz und der rote Reifen kommt dann natürlich noch mehr zur Geltung, der dann mal so richtig frei steht. Und das ganze Panel dreht sich ein. Also das war schon eine tolle Aktion, das so hinzukriegen. Aber wie schon erwähnt, die Tür dann zu bauen, das hat uns dann doch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet.
Das klingt so einfach, ne? Aber
ja, bis,
das,
total
bis das wirklich gerade rausgeht und sauber schließt und so, ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Ja, vor allem, ich brauche dann eine Fläche, die durchsichtig ist. Und sowas kann ich ja nicht aus Echtglas darstellen. Da bräuchte ich ja Werkzeuge und für einen Showcar macht das gar keinen Sinn. Das heißt, man macht das dann aus einem, ich sage jetzt mal landläufig Plexiglas. Haben wir dann aus einer extrem dicken Scheibe tief gezogen, also ich rede jetzt über 2-3 Zentimeter, ein bisschen dicker, tief gezogen, dann CNC gefräst, die komplette Tür, ein Stück, innen und außen gefräst, freigestellt, also quasi oben dünn gefräst auf die 5-6 Millimeter, waren es glaube ich dann schon, unten entsprechend dicker.
Und also dann gefräst und dann wahrscheinlich danach so poliert. Lange poliert, bis es wieder durchsichtig wurde.
Poliert, genau. Gefräst, um poliert, geschliffen. Mhm. Und natürlich immer so, dass die Form sich nicht verändert. Mhm. Ich meine, es gibt ja eine Definition von einem Fahrzeug, da gibt es eine A-Säule und eine Frontscheibe, die auch noch bis dahin lief, bis an die rote Signaturlinie. Und dann natürlich der Lack. Und unsere Color & Trim Kollegen, die haben sich da was richtig Tolles überlegt. Das war so ein Silberlack, der so richtig, richtig wie Quecksilber über das Fahrzeug floss. Das heißt, eine Lackierung in einem Guss und kein Nachlackieren möglich. So, und wenn ich dann noch diese Dot-Matrix generieren muss mit dem gleichen Lack, dann wird es dann natürlich richtig schwierig. Und da haben unsere Kollegen wirklich gezaubert. Diese Dot-Matrix dann mit Klarlack aufgefüllt, geschliffen und poliert. Also das war sensationell. Hat alles geklappt, aber ich glaube, das waren einige schlaflose Nächte und ich war dann, muss ich zugeben, auch ein bisschen nervös, ob das dann wirklich zeitgerechtfertigt wird. Aber ja, eine Messe wird nicht verschoben, bloß weil der Engler mit seinem Projekt nicht fertig wird. hat alles geklappt.
Ihr habt dann noch einen draufgesetzt, ihr habt dann noch den GTX experimental gebaut, ne?
Ja, das war dann der Showcar direkt danach. Ja. Wir haben dann das Grundthema und die Vision der Formensprache, dafür stand ja der Opel GT, die Formensprache dann weiter übersetzt und der GTX, das ist dann die kleine SUV-Variante davon, die sehr viele Details trägt und die dann auch beim Interieur dann einen Riesenschritt weiterging, dann mit dem Pure Panel, also dem freistehenden Panel. Detox war ein ganz großes Thema, wirklich reduzieren auf das Wesentliche, ganz viele Dinge wegzulassen, die man so landläufig im Interieur kennt und dadurch Platz und eine offene Optik zu gestalten, große Fenster. Das war dann der nächste Schritt und wie vorhin schon erwähnt, Kompass und Weiser war das ganz große Thema und ist es nach wie vor. Also der GTX-Konzept, der trägt diese Elemente in sich und da hat man dann die Chance, relativ dicht danach das Serienauto umzusetzen. Also die Entscheidung, einen Showcar zu haben und zu sagen, so wie den Showcar, so wollen wir das Serienauto umzusetzen, ist mir in meiner eigenen Karriere selten passiert. Meistens ist es eine Parallelentwicklung und das ist auch ganz gut so, zeitnah. Da gibt es ein Serienauto, das schon in der Entwicklung ist und ein Showcar, der darauf basiert oder vielleicht dann 2-3 Schritte weitergeht, aber die Querverbindung ist dann eher über die Zeitschiene. Beim GTX-Konzept war es 1:1 so, wie man es sich landläufig vorstellt. Jemand oder ein Team, ist ja immer ein Team, das ist ja nicht eine One-Man-Show, sondern es ist ein ganz großes Team in Zusammenarbeit mit Marketing, mit Planning und bei Opel ganz besonders. Auch hier mit unseren Kollegen von PR. Wir überlegen uns immer sehr, sehr früh, was wollen wir präsentieren, wie wollen wir es präsentieren, warum wollen wir es präsentieren. Aber einen Showcar zu generieren, der dann 1:1 in ein Serienprodukt mündet mit dem Mokka, der neue Mokka, der jetzt auf der Straße ist, den ich jetzt überall sehen kann, das ist natürlich schon eine ganz, ganz große Sache.
Das muss ein tolles Gefühl sein.
Ja, es ist so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Ich glaube, das war vielleicht was von Erhard genauso mit seinem GT. Wir machen einen Showcar, alle finden den geil und wollen den haben und dann sagt irgendjemand, okay, dann bauen wir den halt. So ähnlich lief es beim Mokka, jetzt nicht ganz so flapsig, sondern das war eine ganz gezielte Entwicklung. Aber der Einfluss des Showcars von dem GTX, der ist 1:1 ganz, ganz klar und eindeutig zu sehen. Und wir haben uns den Luxus gegönnt, den Showcar einfach ins Studio zu stellen. Mike Adams sagte, Britta, das Auto, das steht hier neben der Clayplatte und das ist unsere Vision, Punkt.
Cool.
Und das war natürlich schon sehr konsequent. Cool. Tolles Projekt.
Der aktuelle Opel Experimental, der jetzt auf der IAA stand, Hattest du da auch noch deine Finger mit drin? Nein. Oder war das war nach deiner Zeit?
Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr aktiv. Mhm. Und das war definitiv nach meiner Zeit. Wobei, wenn ich mir den anschaue, das Thema Weiser ist ganz konsequent weitergeführt. Das Thema Kompass ganz konsequent weitergeführt. Die Formensprache, sehr, sehr großzügige Flächen, sehr markante Linien am Fahrzeug, sehr wenige. Interieur reduziert, detoxed, also das Grundthema, das wir alle gemeinsam, nicht nur das Advanced Team, sondern auch die Produktionsteams, das wir uns im Open Design so erarbeitet haben, ist ganz klar herausgearbeitet. Und ich finde es eine sensationelle Studie. Also ich habe mich irre gefreut, als ich es gesehen habe, weil es das nochmal wirklich auf den Punkt bringt. Und jetzt über eine Strecke von mehreren Jahren eigentlich immer weiter verfeinert.
Wollte ich gerade sagen, es ist so eine konsequente Weiterentwicklung, ne?
Ja, das liegt natürlich daran, dass die Teams, die daran arbeiten, auch nicht erst seit gestern zusammengestellt sind, sondern schon lange Jahre zusammenarbeiten. Mike Adams natürlich auch ganz genau weiß, was er tut und warum er es tut. Und unsere Kollegen von Marketing, Planning, da 1:1 super, super zusammenarbeiten und Engineering. Also das ist eine ganz große Erfolgsgeschichte.
Was denkst du denn, also ich meine natürlich, du bist jetzt da draußen und möchtest dich auch deinen Kollegen nicht reinreden, aber aus deiner Sicht, was ist denn der richtige Weg fürs Opel Design in die Zukunft? Wo muss es hingehen?
Ich glaube, die Kollegen sind genau auf dem richtigen Weg, für mein Gefühl. Also ich habe nicht den Eindruck, dass meine Kollegen nach einer Lösung suchen. Mein Gefühl ist, es ist ganz klar definiert, wo die Reise hingeht. Und Herr Hüttel sagt das ja auch, Sir Florian Hüttel sagt das auch ganz, ganz präzise und markant und bringt es auf den Punkt. Und diese Story, die sich jetzt über Jahre aufbaut, über viele Produkte, und ich glaube, wenn man das neueste Produkt, den Astra jetzt anschaut, jetzt den Caravan Sports Tourer, haben wir ja gerade auf der IAA in München sehen können, die ganzen Themen sind ja in Serie schon umgesetzt und die nächste Stufe, die jetzt hier gerade gezündet wird, ist jetzt mit dem Experimental und da freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Produkte, die wir in den nächsten Jahren dann auch sehen können. Also Teams, die verstehen, wo die Marke herkommt, die Marke wirklich auch leben. Ich bin da sicher nicht der Einzige, der da so Opel-lastig ist, der vielleicht Opel-Lana im Quadrat ist, keine Ahnung. Aber es gibt da eine ganze Menge Leute, die ganz genau wissen, was sie tun. Und die haben sich zusammengetan. Und das spürt man einfach.
Jetzt war ja Opel jahrzehntelang, man kann fast ja sagen, ein Jahrhundert lang, Teil von General Motors. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, das war ja tatsächlich seit 1929.
Genau.
Unfassbar lange Zeit.
Ja.
Was denkst du, inwiefern hat diese Beziehung zu so einem amerikanischen Riesenkonzern auch das Design von Opel geprägt?
Ich denke, der kulturelle Kontext und das Setup von GM mit den Untermarken, den europäischen, den australischen, den globalen, europäische Marke gab es ja eigentlich nicht, sondern eher globale Marken, die hatten natürlich schon ihren Einfluss. Opel war ja lange Jahre nicht nur in Europa präsent, sondern eben auch in Nordamerika und auch ganz massiv in Asien und Südafrika und. Aber jetzt gerade der asiatische Markt, Opel war ja als Buick lange Jahre in China zum Beispiel vertreten. War für viele Leute nicht präsent, auch nicht klar lesbar, aber es war immer eine relativ internationale Marke. Und die letzten Jahre waren natürlich Buick und Opel als zwei Schwestermarken, einmal Nordamerika, China und dann Europa, extremst eng verwoben. Das heißt, wir hatten dann auch Design-Calls mit unseren Kollegen, wo wir uns dann entsprechend abgestimmt haben. Mhm. Also die Formensprache, die musste ja schon zusammenpassen. Und wenn ich den amerikanischen Markt abdecken will mit einem Design, dann kann ich es entweder machen wie die großen Deutschen, die einfach ihr deutsches Design in Nordamerika oder in China entsprechend verkaufen oder eben andersrum gestalten. Aber in unserem Fall hat man dieses duale Setup. Und das galt es dann schon auf den Punkt zu bringen. Das ist bei Stellantis anders. Da sind wir in dem Kontext natürlich die deutsche Marke im Konzern.
Genau, also dann müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, für alle, die das nicht mitbekommen haben, vielleicht ist es an manchen vorbeigegangen, 2017 wurde ja Opel verkauft an die damalige Group PSA, jetzt heute Stellantis. Wie wirkt sich das aus aufs Design der Marke?
Also für uns im Design war es natürlich relativ schnell klar. In dem Kontext, also am Anfang mit der PSA, mit drei Schwestermarken aus Frankreich, Citroën, Peugeot und DS. Und wir als Opel sind wir die einzige deutsche Marke, die einen anderen Fokus setzen kann und vielleicht auch sollte, einen anderen Ansatz hat und andere Produktphilosophie hat und sich...
Wie deutsch könnt oder anders gesagt, müsst ihr denn aussehen dann in diesem Verbund?
Ja, ich denke, ein deutsches Design hat per se, ohne das definieren zu wollen, schon einen gewissen Anspruch. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen funktionaler orientiert, vielleicht ein bisschen klarer. In Frankreich ist alles etwas modischer, etwas freier, etwas lässiger, würde ich mal nennen. Und diese Unterschiede gilt es natürlich schon herauszuarbeiten. Und im GM-Kontext war natürlich diese Germanness jetzt nicht unbedingt so artikuliert, weil es einfach historisch bedingt jetzt nicht gerade ein gutes Thema ist, zu sagen, hey, we're making made in Germany und was da so alles dranhängt. Das war nicht das große Thema, weil man eben nicht nur als deutsche Marke präsent war, sondern auch international als Buick. So, und dann im direkten Kontrast dazu bei PSA im Kontrast zu den drei Schwestermarken war das eigentlich unsere große Möglichkeit, uns da anders und besser und klarer zu positionieren, zurückzubesinnen auf das, was Opel eigentlich immer war, wie es gefühlt eigentlich aus den 60ern und 70ern wahrgenommen wurde und was dann vielleicht über viele Jahre der Internationalisierung verloren gegangen ist. Große Chance. Viele Möglichkeiten.
Ja, und Wahnsinn.
Und jetzt im Stellantis-Kontext mit noch mehr Schwestermarken aus Italien, aus Amerika sind wir nach wie vor immer noch die einzige deutsche Marke und nun immer noch in der tollen Lage, genau diese Produktmerkmale und dieses Designformgefühl da auszuarbeiten.
Aber auch große Weitsicht aus der Konzernzentrale heraus, diese Marke eine eigene Marke sein zu lassen. Ne?
Ja, absolut.
Man könnte ja auch sagen, da machen wir jetzt ein Badge drauf und dann ist in Zukunft dieser Citroën einfach auch ein Opel.
Ja, das
könnte man natürlich theoretisch auch machen.
Ja, aber ich glaube, dass die Zeiten von Badges sind definitiv vorbei. Das hat man in den 80ern und 90ern probiert. Ja, ja. Und ich glaube, da hat sich der ein oder andere auch mal eine blutige Nase geholt. Ja. Also ich denke, diese Themen sind definitiv vorbei. Man muss natürlich rausfiltern in so einem großen Konzern, was sind denn wirklich die Merkmale, was muss denn wirklich unterschiedlich sein und was kann dann auch gleich sein. Ich meine, wir reden über ein Business und nicht über eine Designstudie. Und bestimmte Dinge, die müssen nicht unterschiedlich sein. Also ein Türscharnier funktioniert in Frankreich, Italien, Nordamerika genauso wie in Deutschland. Da braucht es jetzt wirklich keine Unterschiede. Und der Klang der Tür ist jetzt vielleicht auch nicht gerade der wesentliche Punkt. Ich glaube, wie sich ein Opel fährt, wie man sich reinsetzt, wie man sitzt, wie er einlenkt. Und das ist sicher ein Thema, da unterscheidet man sich, glaube ich, schon von einem französischen Kollegen. Ein Citroën möchte anders gefahren werden und wird anders gefahren, wird auch anders wahrgenommen als ein Opel. Also ich glaube, wenn der knackig einlenkt und wenn man stramm drin sitzt, dann ist es definitiv kein Citroën. Also das würde man nicht erwarten. Vice versa mit dem Opel, wenn man im Sitz dann wegsackt und einfach nur super comfy drin sitzt und nicht mehr fahraktiv unterwegs sein kann, wird es, glaube ich, für meinen persönlichen Geschmack als Designer schwierig. Aber genau das gilt es umzusetzen. Was sind die Produktmerkmale? Was macht denn Opel aus? Und hier sind wir wieder bei dem großen Thema. Gibt es hier ein Rezept? Ich glaube, nein. Das muss man einfach spüren, fühlen, erfahren, probieren und austesten. Aber da gibt es klare Vorstellungen. Also das ist, diese Themen sind eigentlich permanent auf dem Tisch und die müssen auch auf dem Tisch sein. Und für uns im Design mit Mike Adams haben wir da jemanden, der extrem strategisch unterwegs ist und genau das auch auf den Punkt bringt und auch dem Management entsprechend nahebringen kann. Große Leistung.
Und da anknüpft, was du die ganze Zeit auch getan hast. Du bist jetzt nicht mehr bei Opel?
Nein, ich bin seit 2 Jahren nicht mehr aktiv.
Was sind denn deine Pläne für die Zukunft, außer den GT fertig zu machen?
Im nächsten Sommer dann, wie wir schon gesagt haben. Nein, ich bin momentan sehr viel, also mit meiner Frau zusammen, sehr viel auf Reisen. Wir haben, es gibt noch ein paar mehr Autos bei England, so ein Landy Expedition, mit dem sind wir immer da unterwegs, wo sonst keiner mehr ist. Meistens lange und weit, immer ganz oben am Ende vom Feldweg. Den Bauern fahren wir natürlich nicht über den Acker, sowas macht man ja nicht. Aber da, wo es noch einen Weg gibt, da kommt man irgendwie durch, bis man dann, entweder passt das Auto nicht mehr durch oder dem Fahrer geht dann irgendwie dann doch so, geht der Mut aus. Das kann dann schon mal passieren. Dann fährt man wieder ein paar hundert Meter oder mal einen Kilometer rückwärts, wenn man nicht wenden kann, wenn es einfach nicht mehr geht. Aber es gibt schon tolle Möglichkeiten. Mhm. Wir sind da oft und viel unterwegs. Nein, ich genieße meine Zeit. Ich habe mit dem Mokka jetzt als letztes Serienfahrzeug jetzt in der Reihung GT-Concept, dann GTX-Concept, wie besprochen, Mokka-Serienauto, die ich dann alle nacheinander betreuen durfte. Das immense Glück gehabt, einen Showcar dann in Serie bringen zu können, komplett verantwortlich zu sein. Erst bei dem Mokka erst fürs Extra-Design, dann für das Gesamtkonzept, Serienumsetzung bis hin dann zum Stapellauf und Presseveranstaltungen, alles was dazugehört. Also diese Kettung, diesen kompletten Prozess machen zu dürfen, gibt es nicht oft. Und
war für dich ein guter Abschluss?
Das war für mich definitiv ein guter Abschluss. Ja, meine Pressekollegen haben mal getextet, Mokka to go, das hat es, glaube ich, ganz gut getroffen. Also ich fühle mich mit der Entscheidung super wohl. Und ist ein gutes Ende für ein super spannendes Berufsleben. Und ja, wenn sich irgendwas ergibt, dann never say never. Aber im Moment fühle ich mich eigentlich ganz, ganz wohl, so wie es ist.
Und ein guter Abschluss für diese Podcast-Folge. Herzlichen Dank, Friedhelm Engler.
Gern geschehen.
Für das super spannende Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war's tatsächlich mit dem Opel GT und meinem lieben Gast Friedhelm Engler. Und ich muss ein ganz herzliches Dankeschön loswerden. Zunächst mal natürlich an den Friedhelm für das tolle Gespräch, für seine Zeit und seine Geduld und die vielen wirklich spannenden Einsichten in seinen Job, die er uns gegeben hat. Und natürlich an den lieben Leif Rohwedder von Opel Classic für die perfekte Organisation und den Kontakt und an euch da draußen fürs Anhören, fürs Liken, für Posts und Kommentare schreiben und einfach fürs Dranbleiben. Und Dranbleiben lohnt sich in diesem Fall ganz besonders, denn da kommt was. Kann ich euch sagen, eine sehr spannende nächste Folge von Motorikonen, fest versprochen. Bis dahin sage ich alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neuwert. Wenn man mitten im Satz schluckt, dann ist blöd. Soundcheck. 1, 2, 3. Ich höre mich nicht. 1, 2, 3. Warum höre ich mich denn nicht? Warum höre ich mich nicht? 1, 2, ach so, hier. Okay, jetzt. Opel Studien GT Concept und den GTX R.